Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Adalbert Sinjawski und
Anne Holzmüller aus Marburg.
An der Universität Marburg organisiert sie eine Tagung mit unter dem Titel Lieder, die Geschichte schreiben. Zentrale Fragen dabei, wie geben Songs Geschichte wieder und wie können Musiktitel Geschichte verändern? Im Blick dabei unter anderem die Genres Pop, Rock und American Songbook. Anne Holzmüller, was muss denn ein Song haben, damit er für die Geschichtsforschung interessant wird?
Das ist eine breite Frage. Für die Geschichtsforschung kann ein Lied potenziell durch alles Mögliche interessant werden. Aber was uns ganz besonders interessiert bei dieser Tagung ist ja, wie sich der Song zur Geschichte verhält. Also wie der Song tatsächlich aktiv selber ein Verhältnis von uns Menschen oder unserer Gesellschaft zur Geschichte aufgreift und damit arbeitet. Das ist ein bisschen eine andere Frage.
Das klingt noch abstrakt. Vielleicht gehen wir in Beispiele. Also mir fällt ein Song wie Bloody Sunday zum Beispiel, der irischen Band U2, der die Ereignisse des Blutsonntags im Nordirland-Konflikt aufgreift. Oder Wind of Change von den deutschen Scorpions, ne? Die Hymne des Mauerfalls, Ende des Kalten Kriegs. Sind das Lieder, die Sie meinen?
Das können solche Lieder sein, genau. Das sind typische Beispiele für Hymnen zu Bewegungen. Ne? Also im U2-Fall wäre das eben die nordirische Unabhängigkeitsbewegung, beziehungsweise im Fall von Wind of Change, genau, wäre es eben der politische Mauerfall. Die begleiten historische Ereignisse und dokumentieren die auch so ein bisschen, geben dem aber auch ein bisschen emotionalen Wind mit auf den Weg, sage ich mal. Das wäre aber tatsächlich nur eine der vielen Aspekte, die uns eigentlich interessieren an Liedern und wie sie sich zur Geschichte verhalten, nämlich indem sie tatsächlich dieses historische Ereignis begleiten. Uns interessiert aber auch, wie Lieder zum Beispiel Geschichte narrativieren, was für Entwürfe von Geschichte sie uns präsentieren und was sie uns glauben machen wollen, wie Geschichte gewesen ist, ja, zum Beispiel.
Welche Beispiele haben Sie da aus dem Bereich Pop-Rock, der uns bei Corso Kunst und Pop vor allem interessiert?
Ja, wenn Sie zum Beispiel so ein Lied nehmen wie Billie Holiday's Strange Fruit, das Sie wahrscheinlich kennen, das in den 30er Jahren in einem New Yorker Club zum ersten Mal aufgeführt wurde. Das macht Geschichte schreiben in einer doppelten Funktion und das macht es auch so wahnsinnig spannend. Es ist nämlich einerseits ein Lied über den Lynchenmord an Schwarzen in den amerikanischen Südstaaten. Also es narrativiert Geschichte, es greift was auf, was passiert ist und macht es damit sichtbar. Auf der anderen Seite stößt es aber auch Geschichte an, indem es nämlich mobilisierend wirkte, indem es irgendwann ein unglaublicher Erfolg wurde und irgendwann auch zu so einer Art wieder Hymne der Bürgerrechtsbewegung geworden ist. Daran sieht man eigentlich ganz gut, dass Geschichte schreiben immer in mehrfacher Hinsicht passieren kann. Ein anderes Beispiel wäre die Art und Weise, wie Pop- und Rockmusik mit historischen Identitäten spielt. Ja, das kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen passieren. Der Mittelalterrock zum Beispiel bedient sich vielleicht einer vermeintlich historischen Ursprünglichkeit im Klang und transportiert so eine Art Urwüchsigkeit und bietet eine Zeit an, die in der vermeintlich alles nicht so kompliziert war. Aber das Beispiel Rammstein zum Beispiel wäre ein sehr viel komplexerer Umgang mit Identitäten. Da wäre es dann vor allem natürlich die deutsche Geschichte, die deutsche Identität, mit der gespielt wird, ästhetisch gespielt wird und die auch immer gebrochen werden soll. Das ist auch so ein Merkmal von Popmusik und Rockmusik.
Und die immer nur einen subjektiven Blick auf Geschichte und ein Ereignis liefert und insofern vielleicht damit auch nicht geeignet ist zur wirklichen tatsächlichen Einordnung von Geschichte, oder?
Ja, das würde ich unterschreiben. Ja, dass Lieder nicht geeignet sind zur tatsächlichen Einordnung von Geschichte, das kann ich, glaube ich, tatsächlich so als Wissenschaftlerin unterschreiben. Das ist dafür nicht das richtige Medium. Die Frage ist, ob Sie das auch wollen. Also ich glaube, Rammstein geht es nicht um Einordnung in Geschichte zum Beispiel. Es geht ein bewusstes in der Schwebe lassen und um den ästhetischen Reiz, der sich daraus ergibt.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Elemente eines Liedes. Da haben wir vielleicht Grundgerüst Melodie und Text. Haben die unterschiedliche Bedeutung oder sind die gleichwertig?
durch diese beiden Schichten, die ein Lied hat, ne, Text und Melodie, kommt was ganz, ganz Spannendes in Gang. Und zwar können die sich unterschiedlich semantisch aufladen. Der Text wird meistens semantisch ein bisschen eindeutiger. Die Emotion oder auch das Körperliche wird meistens vielleicht ein bisschen mehr durch die Melodie aktiviert. Aber was wir beobachten, und zwar durch die ganze Geschichte, auch heute wieder, dass Popsongs, die bekannt ist, mit neuen Texten belegt werden. Ja. Das heißt, wir transportieren die ursprüngliche Semantik, in dem dieses Lied mal stand, durch die Melodie noch mit, machen aber einen neuen Text dazu und brechen damit diese Semantik. Also ich mache mal wieder ein Beispiel. Mhm. Wenn zum Beispiel der Song L'amour toujours von Gigi D'Agostino, ne? Der eigentlich so ein, ja, so ein naiver Party-Hit der frühen Nullerjahre gewesen ist, heute verwendet wird und mit dem Text unterlegt wird, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, was passiert in Diskotheken, gerade in der rechten Szene, dann haben wir natürlich nicht einfach nur diese plumpe Parole, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, sondern wir haben gleichzeitig auch noch den Bruch mit diesem etwas ja, naiven Party-Kontext und daraus wird eine Art von Pointe erzeugt. Daraus wird das Ganze nochmal in einen anderen, in einen leichteren, vielleicht auch witzigeren Kontext eingebracht. Und das ist natürlich was, was die rechte Szene auch sucht, was sie ein Stück weit braucht, weil Pop spielt eigentlich immer ein bisschen mit oder ist immer angewiesen auf das Potenzial der Subversion. Die rechte Szene ist aber nicht bekannt dafür, dass sie besonders subversiv ist, zumindest auch in ihrer Ideologie nicht. Ne? Da kämpft sie eher so ein bisschen an gegen das Image des vielleicht etwas affirmativ Plumpen oder das ideologisch vielleicht allzu Simplen. Und durch diese Praxis, aber das Neuvertextens, in der Musik nennen wir das Kontrafakturpraxis. Kontrafaktur bedeutet, dass eine bestehende Melodie, eine sehr bekannte Melodie mit neuem Text versehen wird. Mhm. Also sowas, wenn wir Heyo, spann den Wagen an auf Wehrt euch, leistet Widerstand oder sowas gesungen wird. Das ist gerade in so Kollektivbildungsmomenten total populär, weil die Melodie kennt jeder und der Text wird leicht memorierbar und skandierbar dadurch. Es ist aber ein uraltes, musikgeschichtlich uraltes, sehr erfolgreiches Prinzip, um neue Texte und das Volk zu bringen und zu popularisieren. Es wurde schon in der Reformation häufig angewendet.
Bei der Tagung soll es auch darum gehen, wie Lieder Geschichte verändern können, heißt es. Das klingt ein wenig nach Geschichtsklitterung. Sozusagen durch ein Lied vielleicht eine ganz andere Perspektive auf tatsächliche geschichtliche Ereignisse wirft. Oder wie ist das gemeint?
Gemeint ist es eigentlich eher so, dass dass Bewegungen, gerade im Fall von Protestsongs, erst so richtig Fahrt aufnehmen durch ein kollektiv spendendes Moment und durch eine Art von, ja, vielleicht auch einem emotionalen Resonanzraum, der dem Ganzen gegeben wird und der Leute zusammenbringt. Und dass die Bürgerrechtsbewegung oder auch die Anti-Vietnam-Bewegung oder vielleicht auch heute wieder tatsächlich der Kampf gegen rechts ein Stück weit auch davon lebt, dass Leute mobilisiert werden. Und sowas passiert einfach viel durch Kunst und insbesondere durch Lieder.
Sagt Anna Holzmüller, Musikwissenschaftlerin an der Universität Marburg und Co-Organisatorin der interdisziplinären Tagung Lieder, die Geschichte schreiben. Diese läuft von Donnerstag bis Samstag. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke sehr.
Das war der Korso-Podcast für heute. Alle unsere Ausgaben in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Und Korso Kunst und Pop live im Radio jeden Montag bis Samstag um 15.05 Uhr im Deutschlandfunk. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Korso. Kunst und Pop.